Du hast 40 Firmen verkauft.
Du hast zwar EBIT, aber du hast eigentlich nicht so viel Cash.
Wie viel zahlen sich die meisten E-Commerce-Founder so vorab als Gehalt aus? Und was denkst du, wie viel Geld haben die meisten E-Commerce-Founder, die verkaufen, vorher außerhalb der Firma tatsächlich auf dem Konto?
Der introvertierte Excel-Guy, der in seiner Dachschräge da irgendwie das Million-Dollar-Business rausstampft.
60 plus, Arbeitstier, kann aber kein KI.
Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthier-Toden.
Willkommen zu einer neuen Folge von Hire or Fire. Ich bin Jan Lüthier-Toden, Headhunter für Startups. Heute haben wir einen super Gast hier, und zwar Lukas Bayer von Brand Circle. Lukas, herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und du hast schon angekündigt, du hast ein paar geile Fragen für mich.
Voll. Ja, ich habe mich gut vorbereitet. Ich war auch auf deinem LinkedIn-Profil. Ich habe gesehen, du hast 40 Firmen verkauft. Erstmal Respekt dafür. Das ist ja schon eine hohe Zahl.
Ja. Man sieht's, hier graue Haare, da Augenringe, gehört dazu.
Aber, genau, ja. Wie ist es noch? Wer sagt schon, M&A ist schwierig? Ich bin 18 und fühle mich super.
Ja, und sieht aus wie 80.
Lukas, vorab, wer ist die krasseste Person, die du je geheiert hast und wieso?
Ich würde sagen, meinen Mitgründer dazu zu bewegen, dass er Vollzeit bei uns dazukommt, hat den krassesten Hebel auf mein Leben gehabt. Ist jetzt kein klassischer Hire, aber es war schon ein bisschen Überzeugungsarbeit, dass wir das in Vollzeit gemeinsam machen. Ja. Und das hat die Firma brutal nach vorne geboostet.
Cool. Wer ist der Mitgründer und was macht er?
Christoph bei uns. Der hat eine Promotion im Maschinenbau gemacht und ist halt so Master of Struktur und baut bei uns im Endeffekt im Hintergrund die Firma, was man so nach außen immer gar nicht so sieht, aber das ist unsexy Zeugs. Aber so, dass die Firma halt funktioniert, Abläufe laufen, Leute in die Richtung gehen, in die sie sollen und dass Sachen halt einfach auch funktionieren, ohne dass man sie die ganze Zeit in die Hand nimmt. Ja. Und das würde ich sagen, ist so mein krassester Hire, auch wenn man das vielleicht nicht so bezeichnen kann.
Ja, doch, ich glaube schon. Und Stichwort Firma funktioniert. Wenn ihr wollt, dass eure Firma besser funktioniert, dann abonniert iTunes, Spotify, YouTube, wo auch immer ihr das habt, weil es gibt immer mehr Insights zum Thema Hiring von mir und da lernt ihr, wie eure Firma noch besser funktioniert.
Ab dafür.
Lukas, was macht eigentlich ein M&A-Berater?
Ein M&A-Berater macht alles und nichts. Am Ende des Tages geht es darum, den Prozess so gut wie es geht mit den Schwierigkeiten, die so ein Prozess hat, durchzumoderieren und überall eigentlich auch alles zu können und aber auch zu wissen, was man vielleicht nicht kann. Mhm. Bedeutet, das ist jetzt ein bisschen nichtssagend, aber per se würde ich es immer so sehen wie ein Champions-League-Spiel. Mhm. Cristiano Ronaldo würde nicht ein Champions-League-Spiel absolvieren, ohne ein Trainingslager zu haben, ohne eine Saison gespielt zu haben und dann sozusagen einen, wie soll man sagen, Gameplan zu haben. Mhm. Und diesen Entwurf von A bis Z machen wir am Ende des Tages als M&A-Berater. Heißt, du musst halt dem Gründer sagen, was musst du vorbereiten, wie musst du dich in der Phase verhalten und wie ist auch dieses Business zu führen, damit es zu einem erfolgreichen Verkauf kommt und sozusagen führst durch den gesamten Prozess und implementierst an den entsprechenden Stellen die Experten, die du brauchst. Steuerberater, Wachstumsberater, Agenturen, Hiring, Recruiting, wie es vielleicht durch euch, aber auch dann natürlich Rechtsanwälte und so weiter, wenn es hinten raus knackig wird. Aber am Ende des Tages strukturierst und moderierst du den kompletten Prozess durch und sagst, was brauchen wir, wann und in welcher Reihenfolge.
Sind M&A-Berater in Verkaufsprozessen von Firmen immer involviert oder machen das auch manche Leute ohne?
Ich würde sagen, es machen auch einige ohne. Es ist immer schwer, Vergleiche zu ziehen, wie viel besser funktioniert das Ganze mit einem M&A-Berater, weil die Firma in der Tendenz zu diesem Zeitpunkt halt nur einmal verkauft wird. Also du kannst jetzt keinen AB-Test machen, aber es gibt halt so groß angelegte Studien, die diesen und jenen Mehrwert dann rausarbeiten. Was ich halt immer sage, ist, du verkaufst in der Tendenz ein- oder zweimal, vielleicht auch, wenn du es öfter machst, öfter in deinem Leben eine Firma, aber es macht jetzt nicht unbedingt Sinn, Experte für dieses Gebiet zu werden, wenn du es nur einmal in deinem Leben machst, sondern dann holt man sich jemand Externes dazu und du kannst dich in der Phase halt besser auf deine Operations konzentrieren und das ist sehr unterschätzt, würde ich sagen, weil das Business muss halt gut weiterlaufen, sonst will es nämlich auch keiner kaufen. Heißt, in der Tendenz gibt es auch genug Leute, die es selber machen, gerade auf einem kleinen Scale, macht es vielleicht auch nicht immer Sinn, sich jemand dazu zu holen, aber umso größer es wird, desto unüberblickbar wird das Ganze und dann würde ich nicht empfehlen, es ohne zu machen. Man muss ja auch nicht immer eine Vollberatung sozusagen machen, aber sich an der entsprechenden Stelle einfach das Wissen anzudocken und anzuzapfen für die wichtigen Gespräche ist, glaube ich, schon hilfreich.
Ja, safe. Ich habe letztens mal ein YouTube-Video gesehen mit, heißt der Daniel, ich glaube Daniel Moran, so ein amerikanischer FBE.
Ja, du? Ryan Daniel Moran.
Genau, Ryan Daniel Moran. Ja. Und der hat aus einer Firma verkauft, ich glaube damals für 10 Millionen. Etwa, und ich glaube, dann hatte er noch mal ein paar private Probleme währenddessen, hat es noch selber gemacht und so ein halbes Jahr später meinte er, 10 Millionen sind nice, hätte ich es richtig gemacht, hätte es Doppelte sein können.
Ja, das war, glaube ich, bei ihm auch während dieser Roll-Up-Zeit. So, er war mit der Erste, der einen Aggregator verkauft hat. Das würde ich vielleicht sogar sagen, in diesem E-Com-Sektor, Roll-Up-mäßig ist ein bisschen eine Ausnahme, weil 2020, 2021, 2022, als diese Roll-Ups und Aggregatoren so richtig groß geworden sind, ist dieser Punkt, den wir als M&A-Berater natürlich auch machen, nämlich Käufer suchen, der ist ein Stück weit weggefallen, weil die Käufer waren, und zwar auch die, die best geboten haben, in deiner Inbox gelegen. Weil du hattest irgendwie 50 Inbound-Offers. Dann ist vielleicht noch mal ein bisschen eine Ausnahmesituation. Die gibt's aber halt leider nicht allzu oft in dem Markt. Ja. Aber ja, er ist ein Special Character, würde ich sagen. Aber hat geile Videos.
Ich verfolge ihn aber schon lange. Ja. Also ich glaube, ich habe schon vor 7, 8 Jahren seine Videos geschaut. Aber ich glaube, der hat gar nicht als FBA-Dude angefangen. Sondern so ganz allgemein. Ich glaube, der hat doch diese eine Konferenz, wie hießen das? Wealth.com oder sowas hat er damals gestartet in einer Konferenz.
Ja.
Aber ich habe damals viel mitgenommen von ihm.
Ja, so aus dieser FBA-Bubble ist er, glaube ich, groß geworden. Und da gibt's dieses eine Video, Road to 10 Million oder irgendwie sowas von ihm. Das hat gefühlt jeder in dieser FBA-Bubble geguckt, zumindest damals.
Ja. Was für Firmen verkauft ihr, Lukas?
Wir machen nur E-Commerce, also sehr, sehr branchenspitz. Ungefähr 50%, sagen wir mal, D2C-Shops. 50%, nennen wir es mal, Plattformhändler. Also Amazon FBA, Otto. Meistens ist natürlich Amazon irgendwie der dominierende Faktor. Von der Größenordnung typischerweise jetzt aktuell zwischen 5 und 20 Millionen Euro Jahresumsatz. Wir haben auch ein paar kleinere, wir haben auch ein paar größere, aber das ist so der durchschnittliche, oder die durchschnittliche Größenordnung.
Genau. Cool. Und für wie viel werden die Firmen dann am Ende verkauft?
Du hast in dem Bereich eine Multiplikatorrechnung. Auf den EBIT. Jetzt muss man da im E-Commerce den einen oder anderen abholen, was EBIT ist. Das ist nicht immer so ganz klar. Das ist der Gewinn vor Steuern und zwar auch nach einem Geschäftsführergehalt. Heißt, wir sind nicht mehr auf irgendeiner Deckungsbeitragsrechnung oder sowas, sondern ein EBITDA. Und dann unterscheidet sich der Multiplikator halt massiv zwischen, sagen wir mal, Retention Brands, also wirklich so Love Brands mit einer Community, wo ich einen Customer Lifetime Revenue oder Value habe, der halt wirklich kauft, immer wieder 2-3 Mal im Jahr und so One Purchase Brands, sagen wir mal. Also das ist dann im Endeffekt, ich beginne meinen Tag immer wieder bei 0 Euro und entsprechend ist natürlich das Risiko für den Investor auch größer und dann trennt sich das ein bisschen auf. Mhm. Ich würde sagen, so diese One-Purchase-Stores, relativ egal ob D2C oder Plattform, sind irgendwo bei einem 5er-Multiplikator auf die letzten 12 Monate EBITDA gedeckelt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das andere Business, das kann mehr oder minder nach oben offen sein, je nachdem, wie groß, schnell wachsen etc. Es geht, aber da wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr als eine 8-9 Mal auf den EBITDA bekommen, aber es ist schon ein signifikanter Unterschied. Ich würde aber auch sagen, eins ist halt viel schwieriger zu bauen als das andere.
Das glaube ich. Die großen, vor allem die FBA-Aggregatoren, ich habe ja damals auf SellerX rekrutiert, die hatten ja, die waren ja 4 Jahre, 5 Jahre aktiv am Markt. Vielleicht auch ein Tick weniger, als sie wirklich, wirklich aktiv waren und viel, viel Funding hatten. Jetzt, wo dieses halt vorbei ist, wer kauft da noch E-Commerce-Brands?
In der Größenordnung, in der wir beraten, sind es eigentlich 3 Investorentypen. Das ist einmal ganz klassisch der Quereinsteiger. Das ist jetzt sehr breit gefasst. Das kann ein anderer Unternehmer sein, der auf eine Old Economy kommt und sagt, E-Commerce finde ich spannend, will ich einsteigen. Das kann genauso gut aber jemand sein, der lange zum Beispiel im oberen Management gearbeitet hat, ein 6-stelliges Jahresgehalt über Jahre hinweg hatte, sich da viel Geld angespart hat und sagt, okay, ich will jetzt raus aus der Angestelltenrolle und selbstständig mich machen und suche jetzt ein Business, was mich auch frei macht. So örtlich zumindest, heißt E-Commerce, ist da ganz treffend, heißt der Quereinsteiger. Dann haben wir andere Händler, also große Brands, große Händler, die was zukaufen. Und dann sagen wir mal, das geht auch so in die dritte Rolle über, der Stratege, sagen wir es mal so. Der kann jetzt zum Beispiel eine Offline-Brand oder eine Plattform oder sowas sein, die strategisch ein E-Com-Investment zukaufen oder aber auch ein zum Beispiel Hersteller, haben wir auch relativ häufig, der dann sagt, ich will diesen Endvertrieb, also vertikale Integration im Endeffekt dazu kaufen. Und das ist vor allem in der Größenordnung bis 10 Millionen Transaktionsvolumen. Oben drüber kommen dann schon auch PEs und Family Offices dazu. Aber die Unternehmen, die wir beraten, haben meistens nicht genug Struktur und nicht genug Founder-Unabhängigkeit, als dass das jetzt für einen PE so arg interessant wäre.
Ja, verstehe ich. Wir kommen ja nachher noch darauf zu sprechen, wie du dein Team aufbauen musst, damit es exit-ready ist. Aber verstehe ich. Ich hatte letztens auch einen Call, Jan-Hauke Holze bei mir im Podcast von Flex Capital und er hat auch erzählt, dass so ein kleines, leanes Team gar nicht immer das Beste ist. Weil wenn du einen Gründer hast, der quasi 4 Jobs macht, dann verkaufst du die Firma, der geht raus, dann sagt der PI so, Kollege, es müssen erstmal 4 Leute nachheiern.
Ja.
um dich zu ersetzen, die kostet 700.000, das ziehen wir jetzt erstmal ab.
Ja.
Von der Summe.
Ja.
Ne, das multiplizieren wir mit der Multiple und ziehen jetzt ab. Das heißt, eben du hast ein 5er Multiple, wir müssen für 700.000 Leute nachheiern, goodbye 3,5 Millionen.
Also zum Glück haben wir das nicht so häufig in dieser Stärke, dass es so knackig reingerechnet wird. Aber was natürlich auf der wir machen ganz viel Sell-Side. Mhm. Was auf der Käuferseite so in interner Rechnung passiert, kann ich nicht genau sagen. Aber ist natürlich schon ein Risk, genau wie du sagst, so dieses Keyman-Risk, dass ein Founder, gerade wenn er sehr erfolgreich ist, seine Brand vielleicht allein so Richtung achtstellig auch bekommen hat vom Umsatz her, ist schon sehr schwer, den zu ersetzen. Und es braucht wahrscheinlich mehrere Köpfe, um das zu tun.
Ja.
Und das unterschätzen Founder selber immer, weil sie wahrscheinlich so ein bisschen humble sind und
voll.
Gar nicht sagen, oh, ich bin so krass.
Voll.
Aber in der Tendenz ist man recht krass, wenn man seine Brand allein auf achtstellig gepumpt hat. Und man kann viel Supply Chain, Marketing, Produkt etc. Also da kommt schon viel auf einem Kopf zusammen. Ist schon nicht ganz leicht, den zu ersetzen.
Ja. Ich liebe ja meine Firma. Mach das schon lange. Ich glaube, du magst deine Firma auch. Bist eng damit verknüpft. Ist voll Identität.
Ja.
Größte Freizeitaktivität ist die Arbeit. Wieso verkauft man seine eigene Firma?
Mhm. Wir haben eigentlich immer den Grund finanzielle Absicherung. Mhm. Und das liegt ganz oft daran, dass das First-Time-Founders sind, die mit einem E-Com-Shop, sagen wir einfach in dieser Covid-Zeit 2020, 2021 vielleicht gestartet sind, so als Nebentätigkeit. Und auf einmal ist es eine ernstzunehmende Firma geworden mit Verantwortung und aber auch natürlich jeder, der im E-Com ist, weiß es. Du hast zwar EBIT, aber du hast eigentlich nicht so viel Cash, weil das ist ja immer in Ware gebunden. Heißt, eigentlich ist es, also dieser Kernpunkt finanzielle Absicherung ist immer dabei, der ist aber selten der ganz elementare, sondern es gibt immer mindestens noch einen Anschlussgrund. Sagen wir mal, ich habe in der Branche angefangen, die mich vielleicht gar nicht so sehr interessiert. Wir hatten Jungs, die haben Spielzeug für Kinder verkauft. Die hatten selber keine Kinder, sagen, sie sind recht weit davon entfernt, Kinder zu haben. Um das jetzt wirklich groß zu machen, müsste man vielleicht doch irgendwie Teil der Zielgruppe sein oder zumindest viel Interesse daran haben, ist nicht so wirklich da. Wir wollen eigentlich in eine andere Branche, Auto, wie auch immer, haben wir Interesse dran. Das kann ein Grund sein. Dann, es wurde in dieser Zeit vielleicht noch mit einem Partner zusammen ein zweites Unternehmen gegründet, was jetzt irgendwie dann mehr Fokus einnimmt oder ähnliches. Dann will ich mich darauf konzentrieren und mit diesem Fokusgedanken eins abstoßen. Mhm. Oder aber auch, wenn es ältere Founder sind, ich will mich auf die Familie konzentrieren. Ich will auch irgendwie mal Zeit für meine Family haben. Heißt es immer so, also dieser Kerngrund, Absicherung und dann ein Folgegrund, was es aber ganz selten ist, und das hören wir natürlich von der Käuferseite, dann immer diese Frage, die haben Angst, dass die Firma morgen implodiert.
Ja.
Das ist überhaupt also ganz, ganz selten der Fall. Und ehrlicherweise, wenn das der Hauptgrund ist, dann wirst du wahrscheinlich die Firma auch nicht verkauft bekommen, weil so lange bleibt die dann selten stabil.
Ja.
Aber ja, so das sind die Gründe. Also sehr, wie du merkst, vielseitig.
Ja, und E-Commerce ist es ja auch kein Business, wo man sich, während man das Businessmensch, immer sehr viel Geld rauszieht. So wie als Dienstleister, Broker, Agenturinhaber, da geht es ja auch immer darum, dass das Cashflow mitbringt. Das heißt, wenn du eine Agentur gründest, möchtest du, dass du relativ schnell sehr viel Geld auch regelmäßig rausnehmen kannst. Aber in der Regel, auch eine Headhunting-Agentur ist kein Exit-Business. Kann man mal machen, aber es ist nicht so ausgelegt. FBA oder E-Commerce und vor allem, ich glaube, fast noch mehr FBA sind ja immer darauf ausgelegt. Und du hast ja keine wahnsinnig hohen Gehälter, ziehst nicht so ultra viel Cash raus. Das kommt ja mit dem Millionen-Exit. Weil unter einer Million ist, glaube ich, kommt nicht häufig vor. Es scheint ja schon eher Richtung 2-4 Millionen zu gehen, sie Minimum. Wie viel zahlen sich die meisten E-Commerce-Founder so vorab als Gehalt aus? Und was denkst du, wie viel Geld haben die meisten E-Commerce-Founder, die verkaufen, vorher außerhalb der Firma tatsächlich auf dem Konto?
Wow. Machen wir Größenordnungen. Bis 5 Millionen Euro Umsatz ist es entweder gar kein Gehalt oder irgendwas zwischen 50.000 und 70.000 Euro pro Jahr.
Und gutes Gymnasiallehrergehalt.
Genau.
Für doppelt so viel Arbeit.
Für 70 Stunden Woche und viel Risiko.
Ja.
Genau. Und es wird auch alles an Geld in der Firma gebunkert. Es gibt auch keine Gewinnausschüttungen oder ähnliches. Es wird immer alles in den Gewinnvortrag gebunden. Es bleibt drin, weil ich kaufe Ware. Dann kaufe ich vielleicht auch mal Ware, die irgendwie nicht so gut sich dreht. Dann habe ich lauter Überbestand. Dann habe ich wieder kein Geld, was mir rausziehen kann, außer ich hebel das über Fremdkapital. Dementsprechend, das klingt jetzt hart, aber ich würde vermuten, dass die private Summe nahe gen Null geht oder auf jeden Fall nicht sechsstellig ist, bis zu dieser Größenordnung.
Ja.
Danach entkoppelt sich das ein Stück weit, weil dann bin ich zwar immer noch Cashflow-driven, aber die Zahl ist per se höher.
Ja.
Und was die Firma an Geld braucht, ist natürlich um Vielfaches mehr, als was ich privat. Und mein Leben verändert sich ja schon, ob ich mir jetzt 2.000 Euro Gehalt netto im Monat auszahle oder 7.
Ja.
Für die Firma macht das jetzt nicht so den immensen Unterschied hinten raus, aber in der Tendenz ist es sehr, sehr karg, sagen wir mal, die Gehälter typischerweise, auch was wir in den BWAs sehen. Also wenn wir so eine Vorbereitung von einem Shop unter 5 Millionen machen, müssen wir fast immer die Leute dazu zwingen, ihr Gehalt zu erhöhen oder sich überhaupt eins auszuzahlen, weil es halt einfach auch nicht gut verkaufbar ist, wenn kein Gehalt geflossen ist, weil dann interpretiert man da halt irgendeine Summe rein. Besser ist, es steht da eine.
Haben die meisten E-Commerce-Founder Mitarbeiter, die ein höheres Fixgehalt haben als sie selbst?
Im D2C ja. Im FBA-Space manchmal.
Was sind so die krassesten Diskrepanzen, die du da gesehen hast?
Founder 50.000 und Marketer 140.000 oder irgendwie sowas. Das ist schon crazy.
Das ist heftig, als Dreifache.
Ja. Also ich meine, du hast ja deine Gewinnausschüttung theoretisch.
Klar, klar.
Aber die wird ja nicht ausgeschüttet, wie wir vorher gesagt haben. Deswegen, ja, ist schon krass. Aber ist ja auch vielleicht richtig für diesen Zeitrahmen, weil du brauchst halt das Cash im E-Com, damit du scalen kannst.
Ja.
Und wenn du halt nie das Cash für Scalen hernimmst, wirst du auch nicht scalen.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem krass, weil du baust ein Millionen-Ding auf, machst vielleicht 7 Millionen im Jahr, 13 Millionen im Jahr, was auch immer, und du hast privat deine 3.000 Euro netto, mit denen du die Miete bezahlst, mit denen du zu Aldi gehst. Das wird auch, die meisten Leute auf der Straße überhaupt nicht ansehen, dass sie so ein Million- oder 10-Million-Dollar-Business haben.
Oft ist ja E-Com auch so der introvertierte, also zumindest die Amazon-Leute sind ganz krass in die Richtung getrimmt, der introvertierte Excel-Guy, der in seiner Dachschräge da irgendwie das Million-Dollar-Business rausstampft. Und gerade so diese ganzen Businesses, die an die Aggregator damals verkauft wurden, waren ja super jung und oft so aus der Studentenbude in der Dachschräge rausgegründet, sage ich immer. Also den Leuten siehst du es in der Tendenz nicht an. Wenn dann der Exit stattgefunden hat, dann sind sie immer ein bisschen zögerlich am Anfang, Geld auszugeben. Irgendwann wird dann schon mal Geld ausgegeben. Aber das haben wir ganz oft, dass dann so wie der Dagobert Duck irgendwie auf seinem Geldspeicher gesessen wird. Ich kann keinen einzigen Cent ausgeben, weil mein Cashflow ist ja jetzt weg.
Ja.
Aber meistens sieht man es den Leuten nicht an, wie du sagst. Ja,
ja, es ist schon crazy. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass ich meine Firma irgendwann verkaufen möchte, mein E-Commerce-Business. Wie muss denn das Team dafür aufgebaut sein, damit ich bestmöglich verkaufen kann? Ich meine, du bist ja auch ein Zahlenfuchs. Die meisten Gründer sind Zahlenfüchse, da schauen wir natürlich drauf, aber wie muss das Team aufgebaut sein?
Auch da kommt es wieder auf die Größenordnung an. Sagen wir wieder, machen wir zwei Unterschiede, 0 bis 5 Millionen Euro Umsatz und 5 bis 20 Millionen Euro Umsatz. Sagen wir mal, die zwei Segmente unterteilt. 0 bis 5 Millionen kann ich verkaufen ohne ein Team. Warum? Ich verkaufe vielleicht oder sehr wahrscheinlich an jemanden, der sich eine Selbstständigkeit einkaufen möchte. Das klingt erstmal seltsam, aber das ist einfach jemand, der ist angestellt, verdient gutes Geld oder hat ein altes Business, wo er selber drin arbeitet. Jetzt will er sich ein Business kaufen, in dem er arbeitet. Das heißt, der kann dann alles von mir eins zu eins erlernen und wird zum Gründer, der auch alles kann.
Ja.
Da kann ich verkaufen mit vielleicht hier und da einer Agentur, dort und da einem Freelancer. Alles darüber, da ist eine Keyman-Abhängigkeit von nur einem Founder schon ein Neckbreaker. Heißt, was ich sagen würde, was mindestens der Fall sein muss, ist ein oder zwei, besser Insider, die die Firma kennen, selbst wenn ich dann immer noch Agenturen und Freelancer dabei habe, diese müssen vom Founder unabhängig ausgesteuert werden. Heißt, eigentlich brauche ich jemanden, der sich um die Performance kümmert und ich brauche jemanden, der sich ums Thema Produktversorgung, Supply Chain und vielleicht auch ein bisschen so diese ganzen Cash- und Excel-Themen kümmert, die in der Firma bestmöglich verbleiben, plus das Agency-Umfeld außenrum, weil zwischen 5 und 20 Millionen Umsatz, ich kann da wahrscheinlich noch nicht alles in-house haben. Da kennst du dich von den Strukturen her wahrscheinlich sogar besser aus, was wie funktioniert. Aber in der Tendenz würde ich sagen, da geht noch nicht alles in-house. Gerade so die, vielleicht bei 20 Millionen schon, bei 6 Millionen wahrscheinlich eher nicht.
Richtung 30 kann man es gerade sehr, sehr gut in-house holen. Ich glaube, da fängt man an zu bauen, aber ich gebe dir recht.
Ja, heißt, ich würde sagen, für einen erfolgreichen M&A-Deal braucht es auf jeden Fall viel mehr Struktur, als der Gründer es gern hätte und typischerweise im E-Com vorliegt. Deswegen machen wir da auch relativ viel. Einfach weil du halt schon Key Placings, zumindest diese beiden Rollen, brauchst, die unabhängig von dir sind. Die andere Rolle, die auch möglich ist, ist, du hast nicht so viele Leute, verkaufst dann wirst du aber auch nur einen Bruchteil von deinem Kaufpreis upfront bekommen, sondern der Käufer sagt, okay, du hast es nicht gebaut für uns, dann baust du es halt mit uns. Damit du das aber auch tust, kriegst du dein Geld erst auch später, weil sonst haben wir ja gar keine Garantie, dass du es für uns machst. Weil wenn wir dir jetzt, was weiß ich, einen 5er-Multiplikator zahlen und du hast schon 4, dann ist dir vielleicht ein X egal, weil deine Täten, mit dem 4x-Geld was Eigenes wieder zu machen und uns nicht mehr zu helfen, sind halt riesig. Ja. Dementsprechend müssen wir dich fast dann dazu zwingen, das zu tun und für uns aufzubauen. Kann aber auch manchmal spannend sein, wenn ich dann einfach Geschäftsführer, Angestellter bin unter neuem Ownership und dann sozusagen das Thema Teamaufbau, was ich mich vorher vielleicht nicht getraut habe oder so, lerne unter jemandem, der seniorisch schon mal ein Team aufgebaut hat, eine größere Firma. Ja. Kann auch spannend sein, aber wollen in der Tendenz die wenigsten Gründer, mit denen wir arbeiten. Heißt, vorher muss man eigentlich schon ein Stück weit ein Team entwickeln und vor allem auch so das ganze Thema SOPs, Backend, dass es wenigstens einfach einen Ort gibt, an dem klar dokumentiert ist, was macht der Gründer? Weil das ist nämlich ganz oft eine ganz wilde Geschichte. Ich mache kurz einen Exkurs, wenn es für dich in Ordnung ist. Wir haben Gründer, die haben das auf 10 Millionen gebracht. Die haben nicht mal irgendwie ein Asana, ClickUp oder Notion oder sonst wie was, wo ihre Doings drinstehen, sondern sie arbeiten einfach nach Bauchgefühl, weil sie halt wissen, was sie zu tun haben.
Ja.
Aber wenn ich mich jetzt in den Käufer reinversetze, der weiß ja nicht, was er zu tun hat. Das ist ja super, super, super schwierig, das nachzubilden. Dementsprechend Dokumentation und Team spielen schon eine Riesenrolle.
Wenn wir jetzt über die Fälle reden, wo die Gründer nochmal sich noch länger verhaften lassen, das sind ja meist diese so 6 bis 24 Monate. Wie, zum einen kommt das hin von den Phasen. Wie lange dauert das? Und was müssen die Gründer in dieser Zeit wirklich machen, damit sie raus können?
Wir schauen, dass wir das bestmöglich vermeiden, vorab schon mal. Also, dass wir wirklich die Struktur vorher bauen, weil die Gründer in der Tendenz nicht mehr dabei bleiben wollen.
Und wahrscheinlich wird es dann auch teurer. Also man bekommt einen besseren Deal, wenn alles vorher ready ist.
Genau. Du hast halt mehr, was du dem Käufer verkaufen kannst. Weil er hat nicht nur eine Brand Cashflow Marketing setted, sondern auch Team setted. Und es ist ja schon jetzt nicht, deswegen gibt's ja auch euch als Firma, ihr seid sehr erfolgreich, weil es nicht so einfach ist, einfach die richtigen Leute zu finden, an die richtige Stelle zu setzen. Sprich, du verkaufst ihm halt mehr und er bekommt mehr. Deswegen wird's besser bezahlt und auch mehr Upfront bezahlt, weil der Trust höher ist. Und das ist ja das, was die meisten Gründer wollen. Geld und dann irgendwie auch ein neues Kapitel starten. Wenn's dann doch darauf hinausläuft, kann sowas auch wieder größenabhängig in unterschiedliche Richtungen laufen. Das kann mal 6 Monate sein. Das ist dann oft bei diesem Quereinsteiger, den man alles beibringt. Dann wird auch vielleicht in Milestones oder sowas gezahlt. Oder aber wenn du jetzt an den Mittelständler, sagen wir mal, verkaufst, wieder so den Hersteller. Du hast ein 2-Mann-Team plus Agenturen und bist selber aber noch Kopf der Bande und verkaufst jetzt an den Hersteller. Die haben ganz alte, verkrustete Offline, sagen wir mal, Strukturen und die müssen jetzt E-Com aufbauen. Dann wirst du dort halt in dieser Firma E-Com-Strukturen schaffen müssen. Das wird wahrscheinlich nicht in 6 Monaten geschehen, sondern da kann es auch mal sein, dass du 2-3 Jahre dabei bist und so Step by Step jede einzelne deiner Aufgaben übergibst und eine Struktur dafür kreierst und dafür halt auch mit einem Geschäftsführergehalt entlohnt wirst, plus, sagen wir mal, über diese nachgelagerten Zahlungen. Entweder sind es so Milestone-Payments, sprich, du hast irgendwie eine SOP-Liste, was muss abgearbeitet werden. Wenn es abgearbeitet ist, triggert wieder ein Punkt im Kaufvertrag, du kriegst wieder einen Teil vom Geld, der irgendwie im Escrow steckt. Oder aber es sind irgendwelche performance-basierten Metriken. Wenn die Firma ihre Performance hält, meistens ist EBITDA, Deckungsbeitrag, irgendwie so eine Kennzahl, dann wiederum triggert eine Zahlung. Und das kannst du halt besser beeinflussen, wenn du im Driver-Seat bist, als wenn du alle Verantwortung von dir gegeben hast.
Ja.
Und dementsprechend macht's, also das Incentive stimmt dann auch für den Founder. Aber ich würde schon sagen, bei größeren Deals geht's vielleicht sogar eher so in Richtung 36 Monate. Also 3 Jahre.
Krass. Ja. Krass. Wie ist es denn, wenn die Gründer vorhaben zu verkaufen? Was denken die, wie ihr Leben aussieht nach dem Exit?
Ja.
Und was ist die Realität? Fallen die alle in ein Loch oder ziehen die alle nach Bali und arbeiten die wieder oder fangen die sofort an zu arbeiten, weil sie nicht klarkommen?
Ja. Da würde ich, du merkst, ich mache immer so Unterscheidungen, weil pauschal ist schwer, aber
Aggregator. Aber wir wollen schon die krassen Stories, Lukas.
Genau, deswegen, wir machen Aggregator-Zeit und nicht Aggregator-Zeit. Ich würde immer sagen, so ein Loch danach hast du vor allem, wenn es zu einfach war vorher und du nicht das Gefühl hast, dass dir das Geld auch zusteht oder gehört. Wenn es zu einfach verdient war, geht es danach auch einfach wieder raus. Dann kommt der Lambo und dann kommt der ganze Kram. So, nichts gegen den Lambo, wenn ich genug Kohle habe, why not? Ja. Aber sollte halt nicht irgendwie 50% von meinem Exit kosten, weil in der Tendenz steigen die nicht immer im Wert, vor allem wenn ich einen Unfall baue.
Ja.
Genau, dementsprechend in dieser Aggregator-Zeit sind danach, glaube ich, ganz, ganz viele in ein Loch gefallen. Weil es sehr easy war. Du hast halt einfach inbound ein 6er-Multiple angeboten bekommen. Da hast du gesagt, nee, ist mir zu wenig, mach mal mehr. Dann wurden 8 draus und dann warst du 2 Wochen später beim Notar. Okay, das fühlt sich nicht so an, als hätte ich viel Arbeit reingesteckt.
Unglaublich.
Easy Geld in, easy Geld out.
Ja.
Und dann auch, so einfach wird's wahrscheinlich nie mehr wieder. Scheiße, warum habe ich es verkauft? Weil es war eine krasse Zeit. Jetzt würde ich sagen, ist der Pain, zu einer erfolgreichen Brand zu kommen, schon schwieriger und so dieser Easy Way Out, der Easy Exit, ich bin nach 2 Wochen raus und habe eigentlich nichts dafür getan, den gibt es eigentlich so nicht mehr. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Tendenz ist es schwer, eine Firma zu verkaufen. Ich muss dafür hart arbeiten. Dann werde ich es danach wahrscheinlich auch nicht so raushauen. Deswegen, die Leute aktuell sind eher so richtig krasse Knauser, die wir sehen, dass dann irgendwie vorher ja diese 50.000 Euro Gehalt nur geflossen sind, brutto. Teilweise hat man ein Office-Setup mit einem wackeligen Stuhl und einem alten Screen. Und das erste Investment ist dann vielleicht mal ein neuer Stuhl. Da gibt es dann einen Herman-Miller-Stuhl für 700 Euro, nicht mehr von der IKEA für einen Fuffi oder gebraucht auf eBay Kleinanzeigen. Und es wird so nach und nach vielleicht dann erstmal alles ins Sichere verschoben, irgendwie Long-Term-ETF-Plan und Tagesgeldkonto. Ja. Also diese wirklichen Durchdreher-Stories habe ich leider gar nicht. Außer damals in der FBA-Zeit, weil da gab es bestimmt ein paar mehr Lambo-Purchases von E-Com-Foundern als jetzt. Ja, aber in der Tendenz, aktuell vor allem, ich glaube, es ist schwer, was Exitbares aufzubauen. Das prägt dich auch als Mensch. Und dann nimmst du das auch als Learning hinten raus mit. Aber so eine gewisse Lehre hat man danach wahrscheinlich schon. Deswegen sage ich auch oft zu den Leuten, es ist gar nicht so schlimm, wenn du mal noch 3-6 Monate so eine Art Off-Ramping hast, dass so sukzessive dein Workload abnimmt, weil du es jemandem beibringst, als wenn das so Cut-Off von heute auf morgen passiert. Weil jeder von uns arbeitet wahrscheinlich irgendwie 10 Stunden plus am Tag. Und wenn du aufstehst und hast auf einmal gar nichts mehr zu tun, du hast Geld auf dem Konto, ja, dann kommt diese Leere, ne?
Ja.
Weil ich muss ja nichts machen.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Das glaube ich.
Ja.
Cool. Hattest du auch schon mal so Deals, die kurz vor knapp geplatzt sind? Und was war vielleicht so der heftigste Deal, der kurz vorher geplatzt ist und wieso?
Wir hatten jetzt 4 Jahre lang keine geplatzte Due Diligence mehr.
Ah,
das ist ein saugeiler Marker. Und ich würde sagen, das ist der Hauptmarker, auf den wir arbeiten, weil der zeigt, wie gut man vorbereitet hat. Davor ist es natürlich schon mal passiert, weil man muss ja auch erst erlernen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man keine Vorbereitung macht, was damals ganz oft der Fall war, weil halt krasses Inbound-Offer gelegen. Und dann brauche ich keine Vorbereitung machen, sondern ich ziehe einfach den Deal durch. Und es war auch wieder Aggregator-Zeit. Teilweise wurden dann am Tag des Notartermins von Käuferseite angerufen, ja, Notartermin geht heute nicht, weil XYZ. Irgendeine Ausrede. Und du denkst dir schon, fuck. Woran liegt es denn wirklich? Wo ist das Häufchen? Und es war dann halt vor allem die Zeit, als die großen Geldgeber, und wenn es nicht sogar BlackRock oder jemand war, halt das Geld gezogen hat, weil die gemerkt haben, wir schmeißen dem schlechten Geld kein Gutes mehr hinterher. Und diese Deals wurden dann verschoben. Und dann wurde der Deal gecancelt. Der für mich schlimmste Deal, ist auch schon so 4,5, 5 Jahre her, hat damit zu tun, dass man selber vielleicht auch einfach es hätte besser machen können, war, dass ich in einem Flieger saß und es eine WhatsApp-Gruppe zwischen Käufer und Verkäufer gab.
Nice.
Seitdem gibt es keine Gruppen mehr zwischen Verkäufer und Käufer. So viel an der Stelle. Oder seltenst. Und ich steige aus dem Flieger aus. Damals hatte man noch kein Internet im Flieger. Das hätte ich heute wahrscheinlich verhindern können. Und ich sehe, dass die sich gegenseitig geistesgestört wegen ihrem Ego in die Haare bekommen haben und der Deal off war nach meinen 3 Stunden Flug nach Barcelona. Das war für mich persönlich der schlimmste Fail. Das haben wir dann anderweitig noch verkauft bekommen.
Also an wen anders? Ich den Verkäufer sofort angerufen und gesagt, halt dein Maul.
Ja, es war dann halt schon zu spät.
Ja.
Weil die haben sich halt gegenseitig so halt beleidigt. Deswegen, es ist gut, wenn da eine Instanz dazwischen ist, die die Emotionen rausnimmt. Weil es ist halt nun mal emotional, sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite.
Ja.
Aber wenn der Verkäufer dann halt schreibt, ich manage hier den Laden für euch, weil ihr habt eh keinen Plan, als Willkommensnachricht an dem Tag, schaukelt sich das vielleicht ein bisschen hoch.
Ja. Heftig.
Das Lukas, war unangenehm.
Ich hab noch 2 Games mitgebracht.
Ja.
Aber vorher erzähl gerne meinen Leuten,
gespannt,
wenn die sagen, ey, ich will meinen Laden verkaufen, wie können sie mit dir Kontakt aufnehmen?
Kontakt mit uns, am besten LinkedIn oder über die Website. Aha. Wir haben einen Calendly, kann man sich einfach einbuchen. Cool. Und dann machen wir so eine Erstanalyse bis zum Punkt, dass wir irgendwie einen Vertrag raussenden. Muss man auch keine Angst haben, dass das kostet. Nee, wir machen immer so eine Anamnese.
Aha.
Und dementsprechend Website ist wahrscheinlich der beste Ort.
Cool. Packen wir auch in die Shownotes.
Vielen lieben Dank.
Nein. Dann kommen wir mal zu den 2 Games, Lukas.
Games, ich bin sehr gespannt.
Also, das erste ist, das erste ist entweder oder.
Aha.
Das, ich sag dir immer 2 Sachen, du musst dich für einen davon entscheiden.
Entweder oder, Founder Edition.
Nummer 1, Prada oder Patagonia?
Patagonia.
Wolltest du Prada sagen?
Ich hab kurz überlegt.
Okay, Nummer 2, Growth oder Profit?
Ich sage was Kontroverses, ich sage Growth.
Mhm.
Weil jetzt gerade jeder Profit sagt, das wird dazu führen, dass niemand mehr wächst.
Mhm.
Aber bevor ich Profit mache, brauche ich Umsatz. Deswegen, der Umsatz muss schon auch wachsen. und mein Konto wird mir vorgeben, dass ich irgendwann mal Profit machen sollte. Deswegen sage ich Growth.
Okay. Nummer 3. Exit oder Cashflow Business?
Irgendwann wird ein Exit so oder so notwendig sein. Mhm. Entweder indem das Business abflacht oder indem ich es verkaufe. Deswegen wähle den Zeitpunkt weise und verkaufe es vorher.
Ich habe auch mal was sehr Gutes gehört, was es für mich gut in der Perspektive gepackt hat. Du kannst mit dem Business letztendlich nur 3 Sachen machen. Du kannst pleite gehen.
Ja.
Du kannst sterben und es vererben. Oder verkaufen.
Ja. In irgendeiner Form übergeben an irgendwen anders.
Mehr geht nicht.
Ja. Deswegen wähle den Zeitpunkt weise und verkauf's, wenn es gut läuft.
Ja. Dann Nummer 3. Kleines Team oder großes Team?
Kleines Team aus Sharks, die richtig Randale machen.
Bist du selber ein Shark?
Ich hoffe.
Nummer 5. Spätschicht oder 5 AM Club?
Ich bin eher Frühaufsteher. 5 AM ist mir ein bisschen zu früh, habe ich lange gemacht, aber es geht auf die Leistung ab 17 Uhr, aber 6 AM Club.
Cool. Und zweites Spiel, Lukas. Hire or fire. Oh, ich werde dir jetzt 5 Leute vorstellen.
Mhm.
Und du musst entscheiden, ob du sie feuern würdest oder einstellen.
Oder einstellen. Okay. Oder
Mhm. Hire or fire.
Nummer 1, die Ex-Beraterin, die jetzt Head-Off werden will.
Don't judge me, fire.
Okay. WHU-Absolvent, aber er kann nicht segeln.
Hire. Der hat gearbeitet währenddessen.
Studiumsabbrecher, aber jetzt erfolgreich.
Hire.
Unerfolgreicher FBA-Founder, der jetzt Head of E-Com werden will.
Hire. Ist für mich, glaube ich, sogar die geilste Rolle, um den anzustellen als FBA-Owner. Weil der musste nicht das Seller Central erklären. Der weiß schon, dass er selber nicht mehr selbstständig werden möchte, zumindest nicht zeitnah, aber bringt alles mit, was du eigentlich so für eine Intrapreneur-Rolle haben willst. Und das ist für mich so Definition von einem internen Shark. Der gibt Gas, baut dir damit deine Firma, aber hat halt nicht die Ambition, dass er übermorgen das selber macht.
Ja, cool. Und jetzt zum Schluss, damit du noch gecancelt wirst. 60 plus, Arbeitstier, kann aber kein KI.
Würde, glaube ich, nicht zu uns passen, in die Firma, die wir haben. Fire.
Also Lukas, danke, dass du heute bei Hire of Fire mit dabei warst. War mega cool zu hören, wie du das Ganze angehst, wie du ein Business machst. Hast du eine Idee, wen kann ich noch einladen? Das ist eine Empfehlung, wenn ich hier unbedingt mal interviewen sollte.
Wenn du tief in die Amazon-Welt eintauchen willst, dann würde ich entweder den Roland oder den Alex von Atlas Operations interviewen.
Ja.
Finde ich sehr, sehr spannend, was die Jungs machen.
Cool, können wir machen.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Games sind geil. Das schaue ich mir ab.
Geil, die sind auch gut. Und wenn ihr Support im Hiring braucht, wenn ihr sagt, boah, meine Firma wächst, ich habe eine Stelle, die ist ultra schwierig zu besetzen oder zeitkritisch, haut uns gerne an, mein LinkedIn oder startupfinish.de. Wenn ihr sagt, Alter, was für eine coole Folge, abonniert das Ganze, kommentiert, dann werden euch immer mehr Folgen angezeigt. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Hire or Fire. Goodbye.
Hire or Fire, der Startup-Talk. Mit Jan Lüthier-Toden.